Vielleicht hat manche von euch schon einen Aufkleber gesehen. Wenn man vom Parkplatz kommt, den wir an der Stolberger Straße gemietet haben, und man muss an der Ampel warten, weil die Straßenbahn kommt, sind so verschiedene Aufkleber auf den Laternen und Ampelmasten. Eigentlich sind das Werbeträger, so ähnlich wie unser Plakat oder wie eine Litfaßsäule oder die großen Plakatwände von Ströer, wo jetzt auch über den christlichen Plakatdienst christliche Botschaften weitergegeben werden. Ich habe jedenfalls ein Schild gelesen, stand drauf: Glaubst du noch an den Affen oder liest du schon die Bibel? Vielleicht war es auch einer von uns, der es aufgeklebt hat. Ich habe heute früh mal gesehen, die Stadt hat irgendwie mit einer Sprühlösung alle möglichen Aufkleber dort unkenntlich gemacht. Der Aufkleber mit dem Affen und der Bibel ist noch teilweise zu sehen. Also dort irgendwie hat derjenige, der das bereinigt hat, sich gesagt, den lasse ich stehen. Ja, ich fand diesen Aufkleber sehr gut. Der ist witzig, geistreich, einprägsam. Und hier prallen auch zwei Welten aufeinander, nämlich die Evolutionslehre und der Glaube an den Schöpfer. Ganz knapp in diesem einen Satz. Einmal die These, dass sich das Leben auf der Erde von selbst entwickelt hat durch Selektion und Mutation, oder auf der anderen Seite die Botschaft der Bibel. Der Glaube, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Für uns ist natürlich die Antwort nicht schwer. Natürlich lesen wir schon lange die Bibel. Und das andere, das müssten wir halt ertragen in der Schule, dass es gelehrt wurde. Aber es ist auch gut so, dass wir darum wissen, was diese Welt denkt, was diese Welt glaubt. Ja, und wir werden täglich herausgefordert damit, dass auf der einen Seite der Geist der Welt regiert in dieser Welt und der Geist Gottes in uns ist und dass diese beiden ständig miteinander kämpfen. Unsere eigene Natur, unsere Selbstsucht und Gottes Geist sich im Widerstreit befinden. Und wir wollen uns einen Text lesen aus dem Brief an die Gemeinde in Rom, den Paulus an die Gemeinde geschrieben hat, und wir lesen ab Vers 1 bis Vers 11. Da heißt es: Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christo Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, welche nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, welche im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Dieser Abschnitt ist überschrieben in unserer Bibel, in der Elberfelder Übersetzung: Wandel im Geist und Gotteskindschaft der Gläubigen. Das soll auch unser Thema heute sein, Wandel im Geist. Und dieser Bibelabschnitt ist gekennzeichnet durch die beiden Begriffe Geist und Fleisch. Die stehen im Gegensatz zueinander. Fleisch wird 10-mal erwähnt und Geist auch 10-mal. Ja, was ist Fleisch? Fleisch ist der Mensch, der Gott nicht anerkennt und dessen Leben, Handeln, Denken und Schaffen von seiner Selbstsucht bestimmt wird. Eben, es gibt diesen Spruch aus dem Schwäbischen, wo es heißt, schaffe, schaffe, Häuslebauer, und der eigenen Kraft vertraue. Das, was ich kann mit meiner Kraft, das schaffe ich auch. Und das mache ich ganz allein. Das Haus habe ich allein gebaut, den Garten habe ich angelegt, das habe ich mir gekauft, das habe ich geschaffen, das habe ich geschrieben, alles ich. Ja, ich habe nochmal eine andere Übersetzung gewählt, weil der Begriff Fleisch eigentlich heute nicht mehr gebräuchlich ist. Und Karl-Heinz von Heiden übersetzte auch in seiner neuen evangelistischen Übersetzung unsere eigene Natur. Aber die Wilkens-Übersetzung hat mir gefallen. Da wird das mit Selbstsucht beschrieben. Da möchte ich noch einmal diesen Text lesen nach der Übersetzung von Ulrich Wilkens. Also gibt es nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das zum Leben führt durch Jesus Christus, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn wozu das Gesetz keine Kraft hatte, worin es sich als zu schwach erwies, weil wir in uns selbst befangen sind, das hat Gott vollbracht, indem er seinen eigenen Sohn in unser von der Sünde bestimmtes Dasein sandte, um uns von der Sünde zu befreien. So hat er die Sünde verurteilt, indem er unser sündenverfallenes Leben auf sich nahm, damit in uns die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt werde. Sofern wir uns in unserem Wandel nicht nach dem richten, was unsere Selbstsucht will, sondern nach dem, was der Geist Gottes will. Denn wer sich von der Selbstsucht bestimmen lässt, ist auf das bedacht, was die Selbstsucht will. Wer sich dagegen vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das bedacht, was der Geist will. Was die Selbstsucht einbringt, ist der Tod. Was dagegen der Geist schafft, ist Leben und Frieden. Das von der Selbstsucht bestimmte Leben treibt zur Feindschaft gegen Gott. Es widersetzt sich dem Gesetz Gottes. Ja, es kann ihm gar nicht gehorchen. Wer so von Selbstsucht beherrscht ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber lebt nicht mehr unter der Herrschaft der Selbstsucht, sondern unter der des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Soweit jetzt der Text von Wilkens, wo das Fleisch mit dem besseren, für mich besseren Begriff übersetzt ist. Ist natürlich nicht mehr so nah am Urtext. Die wörtliche Übersetzung ist nach wie vor Fleisch. So sind wir, so bin ich von Geburt an. Als Neugeborener habe ich mein Recht eingefordert durch lautes Schreien. Bei Hunger, Durst, wenn meine Windel voll war, wenn ich einen Zahn bekam oder wenn mir es einfach nicht gut ging oder ich Zuwendung brauchte. Ja, meine Selbstsucht. Das steckt so in uns drin, in jedem von uns. Und wir können uns auch gar nicht dagegen wehren, zumindest nicht, solange wir Kinder sind und unsere Bedürfnisse brauchen. Ich erinnere mich, dass in den 70er Jahren die regierende Partei damals ein Programm verabschiedet hat. Da hieß es, wir wollen die immer besser werdende Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen. Also nicht für alle, sondern nur die werktätig sind, die wirklich mitarbeiten in unserem Land. Aber es war trotzdem Staatsprogramm. Das wollen wir. Allen soll es gut gehen. Kam auch dieses Programm für jeden eine Wohnung, was damals gar nicht so selbstverständlich war. Das wollten sie schaffen. Dem Volk soll es gut gehen und wir wollen dafür gerühmt werden zu den Paraden am 7. Oktober und am 1. Mai. Da werden die Menschen an uns vorbeiziehen und uns zujubeln, Fahnen schwenken. Ja, es fehlte noch eine Formulierung. Das waren die sexuellen Bedürfnisse. Das haben sie dann später auch verwirklicht, denn kurze Zeit danach wurde die Abtreibung legalisiert und die Pille, die wurde zur Kassenleistung. Jeder konnte es bekommen, kostenlos. Ich sehe hier auch eine Parallele zu heute, wo der Gesetzgeber mit dem Beschluss der Ehe für alle eben der Selbstsucht der Menschen Rechnung getragen hat. Ihren fleischlichen Begierden Tür und Tor. Aber Gottes Urteil, das stand schon lange fest über uns Menschen. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 12, und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Daran hat sich nichts geändert. Ja, und hier klingt auch die tiefe Bedeutung an, die Fleisch in der biblischen Botschaft hat. Es ist der Gott widerstrebende Mensch. Der Mensch, der in seiner Selbstsucht nicht seinen Herrn und Schöpfer, sondern sich selbst in den Mittelpunkt des Lebens stellt. Seines Denkens, seines Handelns. Eben auch der Humanismus sagt, der Mensch steht in der Mitte. Gott aus der Mitte an den Rand verdrängt. Gibt auch diesen Spruch, ich, mich, mir und mein. Nee, andersrum, ich, mich, mein und mir, diese vier erhalte mir. Es wird sogar behauptet, manche würden so ihre Gebete gestalten. Aber Paulus weiß aus eigener Erfahrung, dass er auch im Fleisch ist und einen Stachel im Fleisch hat. Und er beschreibt diese Not in Römer 7, Vers 14. Wir wollen uns da auch noch einige Verse lesen. Römer 7, Vers 14 schreibt er nicht nur von sich, sondern: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, soll vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich, elender Mensch, Vers 24, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber der Sünde Gesetz. Und hier gibt praktisch Paulus die Antwort auf das Kapitel 7 im Kapitel 8, wo es beginnt: Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. All die Not, die er beschreibt im Kapitel 7, die ihn zu schaffen macht, die vielleicht auch uns zu schaffen machen, die hat er hier mit einem Satz vom Tisch gewischt. Es gibt keine Verdammnis mehr. Es gibt eine Gesinnung, die den Menschen unter die Sünde verkauft. Paulus hatte sich einst seiner Abstammung, seines Bibelwissens, seines religiösen Eifers gerühmt. Frömmigkeit, Religiosität, Tugend, das verführt zum Selbstruhm. Wenn sich der Gläubige Gottes Gnade verschließt. Und Paulus sagt auch rückblickend, also das, was mir früher wertvoll war, was mir wichtig war, wessen ich mich gerühmt habe, das habe ich jetzt in Anbetracht des Erlösungswerks Jesu Christi für Dreck erachtet, für nichts. Ich schäme mich dafür, dass ich früher so war. Wir lesen unseren Text von zwei Gesetzen. Das ist einmal das Gesetz des Lebens in Christus Jesus und das andere das Gesetz der Sünde und des Todes. Unter letzterem lebten wir alle. Das ist unsere Natur, unsere Selbstsucht, eben fleischliche Gesinnung. Das beste Beispiel ist dafür das Begehren der ersten Menschen, wie Gott zu werden und vom Baum der Erkenntnis zu essen. Höchste Daseinserfüllung. Aber nicht den von Gott geordneten Weg des Gehorsams und der Nachfolge. Das ist eben Fleisch, Selbstsucht. Paulus weist auf diese beiden Gesetze hin. Das des Lebens und das des Todes. Auch Mose verkündet ja Gottes Wort seinem Volk. Im 5. Mose 30, Vers 19 lässt Gott durch Mose dem Volk sagen: Ich rufe Himmel und Erde als Zeugen gegen euch an. Ich habe dir heute Leben und Tod vorgelegt, Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Das geschieht, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, ihm gehorchst und ihm treu bleibst. Zwei Wege. Den zur rechten oder zur linken. Den schmalen Weg durch die enge Pforte, der schwierig ist, bergauf führt und Mühe macht. Oder die breite Pforte, den breiten Weg, der ans Verderben führt. Du hast die Wahl. Es gibt keinen dazwischen, keinen in der Mitte. Es gibt bei Gott keine Neutralität. Da halte ich mich raus. Ich kann mich nicht entscheiden, weder für das eine oder für das andere. Wenn du so denkst, hast du dich für das andere schon entschieden. Ja, genau das. Also, dass du ihm gehorchst und ihm treu bleibst, versucht Paulus zu halten und muss bekennen, ich habe versagt. Gottes Ordnung zu halten, gelingt dem Paulus nicht und auch uns und mir nicht. Alle Menschen sind Sünder und nach dem Gesetz Todeskandidaten. Aber im Alten Testament lässt doch Gott etwas am Beispiel einzelner Personen aufblitzen, wo er sagt, ich habe da einen Plan, einen Heilsplan für die Menschheit. Schon in 1. Mose 4 lesen wir, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Oder 1. Mose 6, Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Das heißt ja nicht, sie wandelten im Geist, sie wandelten mit Gott. Und doch war der Heilige Geist nicht ausgegossen, war etwas in ihnen, was sie bewogen hat, Gott zu suchen, nach Gott zu fragen, Gott anzubeten. Denn etwas war ja in ihnen, seit Adam von der Frucht gegessen hatte, eben die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das Gute zu wollen und das Böse zu hassen und nichts zu tun, das war ihr Bestreben. Sie wandelten mit Gott, alle beide, und trotzdem waren sie Sünder. Das heißt ja auch in der späteren Geschichte, Daniel zum Beispiel oder Josef in Ägypten, es war ein besonderer Geist in ihnen, der sie befähigte, alles was sie taten, das gelang ihnen. Und sie konnten, hatten Visionen, sie konnten Träume deuten, ganz außerordentliche Menschen, die Gott gebraucht hat, um seine Geschichte zu vollenden, sie weiterzuführen. In Hebräer 11 werden ganz viele Glaubenszeugen benannt, in denen auch etwas von diesem Geist Gottes war. Ja, und was sie aus der Menge der Sünder hervorhob, das war ihr Glaube. Und trotz ihrer Schuld fanden sie Gnade und Rechtfertigung. Da war keine Selbstsucht dabei, weder bei Josef noch bei Daniel. Sie taten, was der Wille Gottes war. Es gibt einen Spruch Luthers zum Gesetz, alle lieben und loben Mose und das Gesetz, aber nur so lange, wie sie sie lesen. Wenn es aber ans Tun kommt, so werden sie ihnen Feind. Ja, ganz typisch. Das Gesetz zu halten ist nicht einfach. Auch unsere staatlichen Gesetze, die verordnet sind, die zu halten, ist auch nicht einfach. Und deshalb gibt es auch ein Strafgesetzbuch, wo also dann ganz genau gesagt wird, wenn du diese Gesetze übertrittst und nicht einhältst, musst du das und das erdulden bis zur Haft. Darum gibt es auch so viele Staatsanwälte und Richter. Ein Beruf, der einmal aussterben wird im Reich Gottes. Dann werden wir sagen, ihr habt alle den falschen Beruf gewählt. Ihr werdet nicht mehr gebraucht. Aber jetzt ist es noch so in dieser Welt. Das Gesetz sagt den Menschen, ihr seid Sünder. Und dafür werdet ihr bestraft, für diese Übertretungen. Das Gesetz ist die Norm allen Rechts, aller Ordnung, die die Welt zusammenhält. Es ist auch immer wieder interessant, sich mal zu erinnern. Unser Grundgesetz, da heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. In Verantwortung vor Gott und den Menschen. Es könnte einem Angst werden, wenn sich unser Volk immer weiter von Gott entfernt und dass immer wieder der Ruf laut wird, diese Verfassung, die müssen wir ändern. Der Gottesname soll daraus verschwinden. Wie auch der Gottesname schon aus der europäischen Verfassung verschwunden ist. Ja, dafür sollten wir beten, dass das nicht geschieht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das nach seinem Willen fragt. Ja, machen wir auch unserem Abgeordneten Mut, wenn Abstimmungen sind, sich zu bekennen zu dem, was Gott will. Und schreiben wir ihm auch mal und danken ihm dafür. Sie brauchen das, denn meistens kriegen sie Rückmeldungen, die in wüste Beschimpfungen ausarten. Deshalb brauchen sie mutmachende Wortmeldungen, Botschaften. Wandel im Geist, das zentrale Thema des Kapitel 8, den ersten Versen. Ja, und der Begriff Wandel, der wird eigentlich allgemein für hin und her gehen, für laufen, gebraucht. Johannes 1, Vers 35, des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von seinen Jüngern hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Also Jesus ging einfach dort am Ufer des Sees entlang. Ein anderer Begriff ist Wandeln. Wir kennen vielleicht in alten Kurbädern, wenn wir dort mal sind, die Wandelhallen, wo die Kurgäste dort eben hin und her liefen, sich unterhielten. Und die Mönche in den Klöstern des Mittelalters, die wandelten in den Kreuzgängen, meditierend, bibellesend. Auch das ist Wandel. Aber einfach eben hin und her laufen. Wandel ist aber auch ein Begriff unserer biblischen Ethik, weil eben unser menschliches Leben ein ständiges Vorwärtsgehen in bestimmter Weise und in bestimmter Richtung ist. Eben unser Lebensweg. Das ist Wandel. Und dabei betont die Bibel, dass wir nicht von uns aus über unsere Wege verfügen, sondern von bestimmten Mächten gesteuert werden. Salopp ausgedrückt, wir werden geritten. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich möchte mal wissen, was mich geritten hat, dass ich dies und jenes getan habe, dass ich diesen Unsinn geredet habe. Wie konnte ich nur? Das ist auch das, was Paulus beschreibt im Kapitel 7. Nicht mehr das Gute, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse, das Böse, die Sünde, das habe ich getan. Warum nur? Wie konnte ich nur? Wir hatten in der Anbetungsstunde Jesaja gelesen, das Lied vom Gottesknecht. Da war auch von uns die Rede wie Schafe, die keinen Hirten haben. So sind die Menschen. Menschen, die nicht wandeln vor Gott, die haben keinen Hirten. Sie werden umhergetrieben von ihren Selbstsüchten, von ihrer eigenen Natur oder eben vom Fleisch. Ja. Und nach Johannes 8, Vers 12 gibt es ein Wandeln im Licht, also konkret in Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit oder eben auch im Geist oder ein Wandeln in Finsternis, in Bosheit, Neid, Selbstsucht, eben im Fleisch. Und eine klare Wegweisung für seinen Wandel bekommt der Mensch, sobald Gott in sein Leben tritt. Wir können Gott bitten, uns zu lehren, würdig vor ihm zu wandeln. Paulus gibt diesen Tipp in Kolosser 1, Vers 10. Ich möchte uns nochmal erinnern an diese Begebenheit, da Jesus lehrt. Es kommt ein reicher Jüngling zu ihm und sagt, was muss ich denn tun, um ins Reich Gottes zu kommen, um selig zu werden? Da sagt er, Jesus, kennst du Mose und das Gesetz, die Gebote? Ja, die kenne ich. Die habe ich gehalten von Jugend an, alles. Ja, was hat er falsch gemacht? Trotzdem ist er zweifelnd. Er ist sich nicht sicher, ins Reich Gottes zu kommen, weil er eben auch dieses Gefühl kennt, das Gute zu wollen und es gelingt ihm nicht. Der Jesus sagt aber hier nicht, na, warte mal ab, es dauert nicht mehr lange, da werde ich den Heiligen Geist, den Tröster, den Beistand, wird mein Vater herabsenden und dann bekommst du die Gewissheit. Nein, er sagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Ja, das konnte er nicht. Also seine eigene Natur, seine Selbstsucht, die konnte nicht loslassen, was er sich erarbeitet hatte oder was er von seinen Vorvätern ererbt hatte. Schade um ihn. Ja, keine Heilsgewissheit zu haben, ist schlimm. Aber wie der Grund verkehrten Wandelns in unserer Selbstsucht, also im Fleisch zu suchen, ist, so ist die Quelle des neuen göttlichen Wandels. Nicht mehr das eigene menschliche Mühen unter das Gesetz, sondern das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Das ist zugleich auch der Wandel in Christus und der Wandel in den für uns vorbereiteten Werken. Wenn du dein Leben Jesu übergibst und sagst, ich bin jetzt frei, Herr, gebrauche mich, zeig mir, was soll ich tun, dann wirst du irgendwo spüren, wo du dich in der Gemeinde einbringen kannst, wo deine Begabungen liegen, wo Gott dich gebrauchen möchte. Es können aber auch Vorbilder sein, die unseren Wandel beeinflussen. Hebräer 13, Vers 7 sagt uns Gottes Wort: Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Vor kurzem war unsere Seniorengruppe in der Gemeinde in Plauen. Die haben uns etwas über die Geschichte der Gemeinde gesagt. Wir haben dabei erfahren, dass sie viel älter sind, dass sie noch von Rudolf Brockhaus besucht wurden. Und der eine Bruder sagte, wir haben wenig Beziehung zu Chemnitz, aber ich kann mich noch erinnern, als ich ganz jung war, da kam der Bruder Herbert Schwammkrug und er hatte immer ein gutes Wort für uns. Der Name eines Bruders aus Chemnitz, eines Gemeindeleiters, eines Führers, ahmt ihren Glauben nach, wie sie gelebt haben, wie sie Gott nachgefolgt sind. Manches merken wir auch, wenn wir Geschwister begleiten zur letzten Ruhestätte und lassen ihr Leben nochmal an uns vorüberziehen, wie sie im Glauben gelebt haben. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, jawohl, das möchte ich auch. So wie der oder die gelebt hat, ihren Glauben ausgelebt hat, das ist für mich ein Vorbild. Um würdig vor Gott zu wandeln, ist allerdings eine Voraussetzung nötig. In unserem Text wird das mit dem Wort wenn begründet. Vers 9, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt und wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Ja, das wird schon wenn. Ein Bindewort, ein Konjunktiv, da wird benutzt, um eben in diesem Nebensatz die Bedingungen für den Hauptsatz oder eben hier für den Wandel im Geist zu nennen. Wie kann ich mir sicher sein, dass Gottes Geist in mir wohnt? Was gibt mir Glaubens- und Heilsgewissheit? Und die Angelegenheit ist von erschreckendem Ernst. Vers 9, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das bedeutet, dieser jemand, der Geist, Gottes Geist nicht hat, der ist überhaupt kein Christ. Gibt es solchen jemand unter uns? Oder sollte ich vielleicht selbst dieser jemand sein? Bin ich in die Gemeinde gekommen, weil es hier so eine nette Menschen gibt, weil ich mich hier wohlfühle, die ganze Atmosphäre? Habe ich mich taufen lassen, um endlich dazu zu gehören? Fehlt da irgendwas? Habe ich wirklich mit allem reinen Tisch gemacht vor dem Herrn? Alle meine Schuld bekannt. Habt ihr diese Zweifel schon erlebt? Ja, Paulus kommt zu dem Urteil, auch er kommt zu dem Urteil, ich bin fleischlich, ich werde auch bestimmt von meiner Selbstsucht. Wie bekommen wir nun den Heiligen Geist, der uns diese Gewissheit schenkt? Der Jesus sagt uns, in Johannes 14, Vers 15, wenn jemand dich liebt, wenn ihr mich lieb habt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Da sind wir wieder beim Gesetz, bei Gottes Wort. Das Gesetz zu halten, seine Gebote zu halten. Wenn wir das tun, dann schickt er uns den Geist. So einfach ist es doch nicht. Jesus fasst das in zwei Versen zusammen. Matthäus 22, da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das erste und erste Gebot, das zweite aber ihm gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus hat das ganze Gesetz gehalten. Er hat es erfüllt. Da war keine Sünde in ihm. In ihm war nichts auszusetzen, ein Lamm, untadlich, ohne Fehler und ohne Flecken. Und auch dieses beiden Gebote, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand, das hat er erfüllt. Und die Nächsten zu lieben. Nicht nur die, die an ihn geglaubt haben, an seine Freunde, seine Jünger, auch seine Feinde hat er geliebt. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Das, was uns so schwer fällt. In unserem Text bemerken wir auch, dass Paulus den Heiligen Geist, ebenso Gottes Geist, wie auch Geist Christi benennt. Das ist auch ein Hinweis auf die Trinitätslehre. Paulus benennt das ja nicht direkt, die Trinitätslehre, aber in einigen seiner Briefe wird das deutlich, springt das hervor. Gott ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Ja, Gottes Geist, Geist Christi oder Christus in euch, das ist immer der gleiche Geist, der in den einzelnen Christen und der Gemeinde wohnt. Es ist auch gut, dass wir dort bewandert sind in Gottes Wort, dass wir das wissen und Menschen auch in der entsprechenden Weise antworten können, die diese Lehre nicht vertreten. Unsere Erlösung und Erneuerung setzt in unserem Innern an. Gottes Geist schenkt uns Leben als jener Gerechtigkeit, die uns am Gnadenthron zuteil wurde. Unser Leib trägt noch die Folgen der Sünde, das ist sterblich. Und dieser Leib kann das neue Leben, den Wandel im Geist bis zur Unkenntlichkeit verdecken. Derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, wohnt auch in uns. Und es kann nicht ausbleiben, dass Gott auch unsere Leiber lebendig machen wird. Unser Wandel im Geist ist keine Nebensache neben dem Glauben und neben der Gnade. Was immer wir tun, unser Leben wird zur Einheit eines heiligen, guten, keuschen, göttlichen Wandels. Und die Briefschreiber im Neuen Testament, die bemühen sich eingehend um den rechten Wandel der Gemeinden. Gottes Wort gibt uns viele praktische Anweisungen. Noch ein Lutherspruch zum Schluss. Was für eine köstliche Sache ist es, Gottes Wort bei jedem Werk vor sich zu haben. Denn der Mensch kann getrost sein, wenn er auch noch so sehr versucht wird. Wir wollen am Schluss ein Lied singen, wo es heißt, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, das Lied 360. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott. Amen.